Heute ist zu Gast OMR-Podcast-Stammgast Sven Schmidt.
Adidas ist nicht systemkritisch. Ja, das mögen deine Hörer kaum glauben, Philipp, aber man kann auch bei Kick ein T-Shirt kaufen. Da sind keine drei Streifen drauf, aber es erfüllt auch seinen Zweck.
Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
Wie so oft vorab der Hinweis auf den Podcast Digitale Vorreiter von Vodafone. Diesen Monat hat Christoph Bursek, der Host dieses Podcasts, spannende Frauen zu Gast. Digitale Vorreiterinnen sozusagen. In der Folge, die am 20. April erscheint, ist zum Beispiel Dr. Anke Diehl zu Gast. Anke ist Digital Change Managerin am Uniklinikum in Essen und die beiden reden logischerweise über Smart Hospital und all die Themen, die damit zusammenhängen, insbesondere auch Virtual Reality in der Medizin. Außerdem erzählt Anke, wie sie sich die Uniklinik auf die aktuelle Corona-Situation vorbereitet, natürlich die naheliegenden Themen. Ich glaube, ist einiges dabei. Und vielleicht noch ein Hinweis dazu, ich habe es auch schon hier ein paar Mal erwähnt, Vodafone bietet Lösungen für all diejenigen, die jetzt im Homeoffice sitzen oder diejenigen, die Homeoffice-Strukturen steuern und verantworten müssen. Es gibt zum Beispiel von Vodafone das Microsoft Office 365-Paket für 6 Monate kostenlos oder es gibt den Vodafone GigaCube Flex, das ist so ein Würfel und der bringt schnelles Internet überall dorthin, wo es bislang noch kein Internet gab. Also selbst das entfernteste Homeoffice kann angeschlossen werden. Ganz einfach Plug and Surf. Man steckt den Cube einfach in die Steckdose und kann sofort über WLAN lossurfen. Alle Infos zu der ganzen Aktion unter vodafone.de/homeoffice. Sonntags Podcast mit Stammgast Sven Schmidt. Und was für einer. Wir sind kreuz und quer durch die digital-wirtschaftspolitische Weltlage in Deutschland, in den USA. Gerade am Ende des Podcasts kommt nochmal ein Highlight, wo Sven erzählt, was er sich für einen Marketing-Stunt ausgedacht hat, muss man sagen, für seine Firma Maschinensucher. Ich konnte es am Anfang kaum glauben, was er da vorhat. Also ist extrem viel drin, auch extrem viel Meinung und wir schätzen ja Sven unter anderem deswegen, weil er halt sehr meinungsstark ist, natürlich auch sehr analytisch, aber auch sehr meinungsstark. Nicht alle Meinungen teilen wir, sind keine Meinung von OMR und viele der Firmen sind auch Partner. Ich habe das im Podcast auch gesagt. Ich bin überzeugt, dass nicht alle Einschätzungen zutreffen, weil ich auch einige der handelnden Personen persönlich kenne. Aber ich finde, es gehört dazu, auch alle Seiten zu zeigen. Und ja, freut euch auf echt sehr, sehr hörenswerte 60 Minuten. Ansonsten vielleicht noch ein kurzer Rückblick auf den Chrono24-Podcast, der vor ein paar Tagen rauskam mit dem Tim Stracke. Gab es auch extrem viel Feedback. In dem Zusammenhang fällt mir ein, dass wir einen neuen Podcast von uns gelauncht haben, OMR Education Podcast. Und dort ist ein Teil Ask André, mein alter Freund André Alper, der dort ganz operative Fragen beantwortet. Also wenn ihr Fragen habt, schaut euch das mal an. Und André hat, soweit ich das weiß, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, ich hätte es damals mitbekommen, auch unter anderem Chrono24 beim Search Marketing oder beim SEO sehr konkret unterstützt. Also das ist ja offensichtlich sehr gut geworden. Wenn ihr den Podcast gehört habt, wisst ihr, was ich meine. Und der Kollege, der da mit zugange war, ist also jetzt auch Teil von OMR Education, genauso wie übrigens wie Tarek Müller, der dort ein eigenes Format hat, das heißt Think with Tarek. Also auch das einfach mal angucken, OMR Education Podcast. Und dann noch letzter Hinweis zum Chrono24 Podcast, ganz kurios. Mein Kumpel Joko Winterscheid hat mir erzählt, dass er auch großer Fan von Chrono24 ist und sammelt ja bekanntlich auch, oder ist sammelt, aber ist großer Uhrenfan, auch von Luxusuhren. Und ich habe gehört, und er hat es zumindest nicht bestritten, dass er auch für Influencer-Leistungen mittlerweile in Uhren bezahlt wird. Das heißt, irgendwie er postet was und sucht sich dann dafür meistens eine schicke Uhr aus. Abgefahrene Geschichte, ich muss das nochmal genauer verstehen. Ich glaube, sogar für Likes von Jokos Instagram-Account werden Uhren fällig. Am Ende, schätze ich, hat Joko jetzt einfach nur eine Reihe von Swatches zu Hause. Okay, aber das ist eine andere Frage. Jetzt direkt rein in den Podcast. Was? Samstagmorgen in Hamburg. Es ist Zeit für eine neue Stammgastfolge. Ich habe gerade gehört, der Sven hat schon diverse Dosen Red Bull, Gott sei Dank natürlich Red Bull, getrunken. Und wahrscheinlich zu wenig Gerolsteiner, aber er ist jedenfalls heiß. Moin Sven.
Moin Philipp.
Wir haben länger nicht gesprochen. Es hat sich viel getan, insbesondere wenn wir ab und zu texten, dann gucken wir uns ja auch mal irgendwie Marktbewertungen an und sowas. Die Börse geht rauf und runter. Wie siehst du die Welt aktuell?
Ja, ich glaube, vor 5 Wochen, oder ungefähr 5 Wochen im gemeinsamen Podcast mit dem Tarek, Es war ja letztendlich vielleicht zum gefühlten Höhepunkt der Corona-Krise, habe ich ja gesagt, dass ich befürchte, dass die Folge der Corona-Krise eine extrem große Rezession sein wird, und hatte ja auch gesagt, dass ein Investor das wirtschaftlich, jetzt natürlich nicht inhaltlich, ein bisschen mit dem Dritten Weltkrieg verglichen hat. Und ich glaube, in meinem operativen Geschäft, für die Hörer, die jetzt nicht jede Woche den OMR-Podcast hören, ich bin ja Geschäftsführer von maschinensucher.de, einem Marktplatz für Gebrauchtmaschinen, also was mobile.de für PKWs ist, ist maschinensucher.de für Gebrauchtmaschinen. Da habe ich ja, Tag ein, Tag aus, mit den operativen Folgen, von Corona zu tun. Und da überrascht mich jetzt die neuen Prognosen der Volkswirte zum Wachstum nicht. Und trotzdem ist der Börsenkurs, ich glaube, er war, wenn wir uns auf den DAX beziehen, ich glaube, der DAX war runter bis knapp über 8.000, ist jetzt über 10.500 gestiegen, also vom Tief über 30% gestiegen. Das ist ja schon so ein bisschen ein Paradox, ja. Also das kann ich jetzt in meinem Kopf noch nicht komplett aufeinander bringen und kann mir das nur so erklären, dass natürlich durch diese ganzen, in Anführungsstrichen, Hilfsprogramme, die für mich zum großen Teil Gelddrucken bedeuten, in Kombination mit den negativen Zinsen, dass dadurch ein sehr hoher Anlagedruck entsteht, dass da auch eine Inflationserwartung da ist, und dass das in der Kombination halt dann wiederum die Aktienkurse treibt, obwohl das realwirtschaftlich vielleicht gar nicht zu erwarten ist.
Rechnest du denn noch mit einem schnellen Rebound?
Na, ich glaube, was heißt schnell, ist da, glaube ich, die Frage. Ich glaube, es wird sehr stark davon abhängen, und ich glaube, das hatten wir ja auch im Podcast mit Tarek gesagt, weder du noch ich und auch nicht der Tarek, wir sind alles keine Virologen, keine Ärzte, keine Biologen und auch keine Pharma-Experten. Deshalb ist es immer schwierig, darüber jetzt im Detail zu reden. Ich glaube, wird sehr stark davon abhängen, wann kommt eine Impfung, oder wann kann man letztendlich einen an Corona relevant Erkrankten effektiv mit Medikamenten helfen. Das sind sicherlich Faktoren. Ansonsten, glaube ich, wird die Thematik Reisebeschränkungen, die Thematik, die ja auch letztendlich schon OMR getroffen hat, keine Großveranstaltungen, wahrscheinlich auch weiterhin eingeschränkter Welthandel. Diese Themen werden ansonsten schon dem volkswirtschaftlichen Wachstum in Deutschland, in der Eurozone und auch in der Welt schaden.
Was man ja trotzdem sagen kann, ich gucke jetzt zwar auf die Firmen, die sozusagen in unserem Space sind, so Digitalfirmen, verrückt, ne? Amazon auf dem All-Time-High, Shopify auf dem All-Time-High. Ich glaube, sogar eine Zalando ist nicht All-Time-High, aber ist zumindest sehr, sehr stark schon zurückgekommen. Also für die digitale Welt ließ sich das fast nach Krisengewinn, ne?
Ja, ich glaube, das war ja auch ein Teil des Gesprächs mit dem Tarek vor ein paar Wochen, und ich glaube, der Tarek war zu dem Zeitpunkt sogar noch sehr, sehr positiv, dass er nochmal überproportional auch in der Krise wächst. Ich glaube, jetzt bei Zalando ist das jetzt nicht der Fall gewesen. Da war ja, glaube ich, der Monat März, obwohl ja letztendlich die ganzen Offline-Läden für Mode aktuell geschlossen sind, zwangsgeschlossen sind, ist Zalando jetzt im März im Jahresvergleich auch nicht gewachsen. Das zeigt natürlich, dass in der Krise Leute sich jetzt schon nicht primär darüber Gedanken machen, wie sie am Freitagabend aussehen oder am Samstagabend. Okay. Aber natürlich, Amazon als Anbieter für, ich sag's mal, Grundversorgung, hat natürlich jetzt viele Transaktionen, die sonst offline stattgefunden haben, finden online statt. Ja, und damit, sogar wenn Amazon nur den Marktanteil hält, profitiert davon, mit einer höheren Bestellfrequenz, teilweise auch mit höheren Ordergrößen und teilweise auch Neukunden. Und bei Zalando erwarten natürlich die Investoren jetzt, dass nach der Krise natürlich die Online-Händler komparativ besser dastehen. Und wir hatten ja schon drüber gesprochen im Podcast, wo ich auch die These vom Tarek unterstützt habe, dass natürlich dann die Großen, also jetzt im Bereich E-Commerce, Mode und dort vertikal fokussiert, also Zalando und About You, dass die davon profitieren werden. Und das hat der Markt jetzt auch reflektiert. Ich glaube, immer in der Krise, da wird erstmal generell abverkauft. Da verkaufen dann Indexfonds, müssen abverkaufen und dann fallen oftmals viele Titel ja gleich. Und erst im zweiten Schritt nehmen dann Anleger eine Differenzierung vor und sagen dann, welche Aktie ist eigentlich wie stark betroffen von der Krise. Und ich glaube, bei Zalando ging es ja erstmal relativ stark runter. Und in der Zwischenzeit, glaube ich, hat sich da auch die Perspektive durchgesetzt, dass, und das ist ja letztendlich für Zalando und für die Zalando-Anleger sehr gut, dass halt wahrscheinlich nach der Krise der Offline-Modehandel vor großen Herausforderungen steht und davon der Online-Handel profitieren wird. Ich glaube, Corona wirkt da wie ein Brandbeschleuniger. Eine Transition, die wir vielleicht im Offline-Bereich, also eine Transition von, ich sag mal, Handel zu Service im Offline-Bereich, die wir vielleicht über einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren gesehen hätten, sehen wir jetzt wahrscheinlich ja kondensiert auf 1 bis 2 Jahre.
Ich gucke mir immer gerne die Kurse auch an von Eventfirmen, weil ne, am Ende haben wir selber zum großen Teil auch ein Event-Business. Und Live Nation ist ja jetzt ne, im B2C-Bereich wohlgemerkt, im B2B-Bereich gibt es da weniger börsennotierte, aber im B2C-Bereich gibt es eine CTS Event und eine Live Nation. Die sind natürlich auch stark gefallen, aber auch noch auf einem echt okay Niveau, dafür, dass die ja aktuell gar keinen Umsatz machen können und wer weiß, wann Live-Konzerte wiederkommen, ist das schon echt beeindruckend, finde ich.
Ja, für mich durchaus überraschend. Ich glaube, wenn man sich den Kurs von CTS Eventim anschaut, der ist jetzt wieder da, wo er...
Also der deutschen Plattform oder der europäischen Plattform, muss man sagen, für Ticketing und für die Produktion von Konzerten und so.
Ja, vertikal integrierte Anbieter, Selbstveranstalter, macht, denen gehört selbst die Ticketing-Plattform und die machen über in Deutschland über die Marke eventim.de auch den Endkundenvertrieb der Tickets. Also daher bis sozusagen auf die künstlerische Leistung ist das letztendlich alles CTS oder beziehungsweise CTS Eventim AG. Und der Aktienkurs heute ist da, wo er im letzten Mai war. Und man stelle sich mal vor, ja, man fällt im letzten Mai ins Koma und wacht 10 Monate später wieder auf. Dann fragt man den Arzt, wie geht's wahrscheinlich, als erstes, wie geht's mir? Was war mit mir los? Die zweite Frage ist wahrscheinlich, ja, draußen alles okay, weil er sieht den Arzt irgendwie in Schutzkleidung und macht sich Sorgen und sagt der Arzt, Sie müssen sich keine Sorgen machen, Sie haben kein Corona. Dann fragt man, was ist Corona? Und der Arzt erklärt das alles. Und dann hat man vielleicht irgendwie im Mai, kurz bevor man ins Koma gefallen ist, die Hälfte seines Vermögens in CTS Eventim AG Aktien investiert und man bekommt so ein leichtes Herzrasen und fragt den Arzt, wie ist denn das eigentlich mit Events? Und da sagt der Arzt, ja, große Events, alle abgesagt, gibt keine Konzerte, gibt keine Sportveranstaltungen, mindestens bis zum 31. August und manche Experten sagen bis zum Jahresende. Und dann sieht der Arzt, wie das Herzrasen beim Patienten losgeht, also ein bisschen so wie ich auf 3 Red Bull. Und dann fragt der Arzt den Patienten, was ist denn da mit Ihnen los? Ja, sagt der Patient, ja, ich habe irgendwie meine Altersvorsorge komplett in CTS Eventim AG Aktien investiert. dann sagt der Arzt, ja, zu welchem Kurs denn? Ja, 40 Euro im letzten Mai. Sagt der Arzt, machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe gerade mal auf meinem Handy, gucke gerade mal auf meinem Handy, 38 Euro gestern der Kurs. Und dann ist natürlich, also mich wundert das schon im gewissen Rahmen. Also muss man sagen, entweder war diese Aktie im letzten Mai komplett unterbewertet oder sie ist jetzt überbewertet. Aber das trifft ja die Aktie schon und ich glaube auch, dass CTS natürlich als Plattform, als Firma, die von Netzwerkeffekten profitiert, auch wieder nach der Krise stark sein wird. Allerdings ist schon die Frage, sehen wir nach der Krise wieder Großevents in der gleichen Form? Das glaube ich erst, wenn die Impfung da ist. Dann zweitens ist im Massenmarkt, den CTS ja schon bespielt, ist da weiterhin die Zahlungsbereitschaft für Konzerttickets in dem Ausmaß gegeben. Da sind schon eine Menge Fragestellungen, wo ich mich frage, solche Segmente wie Events, wie Reisen, die waren ja vor der Corona-Krise, diesen Segmenten ging es vorher noch nie so gut wie vor der Corona-Krise. Und dann ist immer die Frage, kommen die auch wirklich wieder mit voller Stärke zurück? Und da gibt es immer so ein paar Pro-Argumente und da gibt es auch ein paar Kontra-Argumente. Zum Schluss muss man das wahrscheinlichkeitsgewichten. Und also meine Aussage bleibt, wir hatten ja auch irgendwie vor dem Podcast hier mal über OMR gesprochen. Und da habe ich ja auch gesagt, Philipp, als engen Freund aber ich glaube auch, dass es das OMR-Festival im nächsten Mai stattfinden wird. Aber ich habe auch zu dir gesagt, ich glaube, ihr macht ja immer an dem ersten Abend auch ein Konzert mit so einem Top-Act. Und ich bin ja jetzt nicht so musikaffin und sehe dann immer nur im Nachgang irgendwie auf Social Media Bilder und Videos, wo es dann ja, muss man schon mal sagen, richtig abgeht auf dem OMR-Festival, aber wo die Leute halt auch schon sehr eng beieinander stehen. Und da habe ich zu dir gesagt, wow, da glaube ich, wird es die Impfung brauchen, bevor das in der Form im nächsten Mai so umgesetzt werden kann. Und die These, an die glaube ich schon, und das würde ich sagen, du hast mich ja gerade gefragt, wie lange dauert so ein Rebound? Und ich glaube, bei einem Zalando wird der Rebound relevant schneller gehen als bei einem CTS-Event.
Sag nochmal eine andere These. Du hattest ja vor einiger Zeit mal dich zu ProSieben geäußert und da warst du skeptisch, warst vor allen Dingen aber auch skeptisch, was die Strategie anbelangt, E-Commerce-Firmen zuzukaufen. Da gibt es jetzt ja einen Managementwechsel, vor ein paar Wochen gab es den zumindest. Und das Erste, was man dann hört, ist, dass sie tatsächlich jetzt versuchen, die E-Commerce-Geschäfte zu verkaufen. Also an der Stelle Glückwunsch.
Generell glaube ich, ist ja immer die Frage, kann ich mein Kerngeschäft, letztendlich ist das ja bei einem Medienanbieter wie ProSiebenSat.1, in dem ich Inhalte an meine Nutzer liefere und entweder werden die Inhalte über Werbung bezahlt oder teilweise auch vom Nutzer direkt. Ich kann ja die Herausforderung in meinem Kerngeschäft nicht heilen, weil ich auf einmal anfange, Parfum zu verkaufen. Ja, ich glaube, das war ja immer meine Kritik.
Also der Punkt ist, dass die Flaconi übernommen haben, einen Parfümanbieter, ne, bei ProSieben.
Korrekt, ja. Amorelie gibt ja jetzt im Endeffekt die Newcom-Gruppe. Ich lasse mal dahingestellt sein, ob das gute Investments sind oder schlechte Investments. Mein Argument ist eher, dass das heilt die Herausforderungen im Kerngeschäft nicht. Und immer wenn ein Management anfängt, und das ist auch unabhängig von ProSiebenSat.1, letztendlich sich dann um Investments zu kümmern, anstatt sich ums Kerngeschäft. Ich glaube, die Gesellschafter, die hätten auch genauso gut sagen können, das Geld, was ProSiebenSat.1 dann irgendwie in die Newcom investiert oder in die Firmen dahinter, das hätten die Gesellschafter auch dann über Dividenden in GAFA investieren können. Das ist ja das Gleiche wie mit dem Otto-Konzern. Der hat dann, ob nun erfolgreich oder nicht, sagen wir dahingestellt, in VC-Fonds investiert. Und immer mit der These dann auch noch dazu, da könne dann ein Wissenstransfer stattfinden von diesen VC-Fonds zum Otto-Kerngeschäft. Und ich glaube, das ist halt nicht der Fall. Ja, das ist, wenn ich dann in VC-Fonds investiere, ist das meines Erachtens eine Gesellschafterentscheidung. Und wenn die Otto-Gruppe oder die Otto-Gesellschafter dann sagen, das machen wir so, okay. Aber und jetzt ist diese Erkenntnis, glaube ich, auch bei ProSiebenSat.1 dann gewachsen, dass man halt das Kerngeschäft nicht aus den Augen verlieren darf. Und da steht man natürlich vor großen Herausforderungen. Ich hatte ja, glaube ich, in dem Podcast vor 2 Jahren gesagt, ne? Also too little too late, also viel zu wenig auf die Zukunft ausgerichtet und das auch viel zu spät. Und ob jetzt so ein Streaming-Projekt wie Join, sicherlich Profiteur der Corona-Krise, im Jahre 2020 noch eine Chance hat gegen Amazon Prime Video, Netflix, Sky und Co. Da bin ich mal skeptisch. Ja,
was man ja sagen muss, also vielleicht nochmal, wo wir gerade über Streaming sprechen, Disney Plus ist jetzt auch rausgekommen mit fast unglaublichem Timing. Und das scheint ja besser zu laufen, als sich irgendwer überhaupt hätte vorstellen können, intern bei Disney, ne? Wahnsinn.
Ja, aber auch da muss man sich ja die Frage stellen, das habe ich ja auch gesagt in einem Podcast, wo wir über Streaming gesprochen haben, das Disney-Management wird jetzt als brillant dargestellt. Man muss die provokante Frage stellen, Netflix war auch schon vor 3-4 Jahren in den USA unglaublich erfolgreich. Warum hat man es nicht schon vor 3-4 Jahren gemacht? Hm. Also ich glaube, Disney hat natürlich komparativ gegenüber ProSiebenSat.1, wenn man jetzt die Bemühungen Disney Plus und Join vergleicht, ganz andere Marken, globale Reichweite, Skaleneffekte, da kommt halt alles zusammen. Wenn du mich heute fragst, glaube ich, ein lokales Streaming-Angebot oder ein regional begrenztes Streaming-Angebot, ja, boah, finde ich sehr schwierig, ne? Sky und Comcast, Disney, Netflix, zu Disney gehören auch noch irgendwie Hulu und ESPN Plus. Also ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, mit einem lokalen Streaming-Angebot das kommerziell sinnvoll zu betreiben. Ich glaube, dass jetzt, deshalb bin ich auch nicht, also ich bin da sehr skeptisch, was die Zukunft vom linearen Fernsehen angeht, und ich bin auch sehr skeptisch, ob RTL und ProSiebenSat.1 da entsprechend den Wandel noch schaffen.
Nehmen wir mal ein anderes Thema. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt die drei Red Bull zu spüren bekomme, aber eine Prognose, die du auch gemacht hast, ich glaube, da muss man eingestehen, die war zumindest aktuell ungünstig, und das meine ich jetzt bezogen auf HelloFresh. Ja? Das war dir auch lange unverständlich, wie das funktionieren konnte, und dann hat es vor der Corona-Krise schon ganz okay funktioniert und hat wirklich wieder angezogen, muss man sagen, der Börsenkurs, und jetzt in den letzten Wochen komplett explodiert, ich glaube über 5 Milliarden wert. Das ist ja also auch, wird's dann der White Swan. Ne?
Ja, ich glaube, generell, ich glaube, habe jetzt in den, wir nähern uns bald 5 Jahren UMR-Podcast, habe ich viele Vorhersagen gemacht, und wer auszahlt, muss auch einstecken können, und ich glaube, ich bin in dem Guten wie im Schlechten relativ meinungsstark, und wie ich auch immer sage als Unternehmer, ja, da trifft man auch immer falsche Entscheidungen, wenn man viele Entscheidungen trifft, aber man muss viele Entscheidungen treffen. Und meine Vorhersage betreffend HelloFresh, die sieht jetzt schon so ein bisschen suboptimal aus. Die sah vor der Corona-Krise nicht gut aus, und die sieht jetzt sozusagen in der Corona-Krise noch schlechter aus. Es scheint so zu sein, dass HelloFresh jetzt viele neue Kunden gewinnt mit kaum Marketingkosten. Und dann muss man natürlich auch, ich habe ja immer gesagt, ich habe immer Probleme gehabt, dass der Deckungsbeitrag von HelloFresh letztendlich aufgegessen worden ist. Ein Drittel Cost of Goods Sold, ein Drittel Logistik und ein Drittel Marketing. Und ich ging davon aus, dass sich das nicht ändert, weil durch den hohen Churn ich die Marketingausgaben immer für notwendig hielt. Und dann sah ich halt eine Firma, die nie die Möglichkeit hat, Geld zu verdienen. Wenn jetzt im Endeffekt drei Faktoren nach Hören sagen, zum einen Neukundenakquisition, auch ohne Marketing, weil Leute sozusagen das von anderen hören und in der Corona-Krise zu Hause sind. Also das heißt, Marketingkosten stark gesenkt und trotzdem hohes Kundenwachstum. Zweitens, trotz des guten Wetters, was normalerweise zu Churn führen würde bei HelloFresh, kein Churn, die Leute sind zu Hause, die Leute wollen kochen. Ist trotzdem angenehmer, alles geliefert zu bekommen. Das heißt, die Bestandskohorten sehen besser aus. Und Punkt 3, habe ich auch gehört, dass natürlich da Logistik von Skaleneffekten profitiert, dass das Produkt nochmal besser geworden sei. Und all diese drei Effekte haben halt diesen Aktienkurs, ich glaube, fast auf das Dreifache des IPO-Preises getrieben. Und da sieht meine Vorhersage so falsch aus, wie sicherlich Oliver Sambas Ärger, irgendwie die HelloFresh-Aktien alle gut unter 10 Euro abverkauft zu haben.
Großes,
ja. Dementsprechend, gar keine Frage. Und jetzt muss man sich als Investor bei HelloFresh fragen, was passiert nach der Corona-Krise? Letztendlich führt das dann wieder zu einem geänderten Verhalten, oder bleibt das Verhalten bestehen. Meine persönliche These, aber ich lag da jetzt schon so oft falsch. Also jeder Hörer, der das jetzt hier hört, sollte das sehr skeptisch sein. Ich würde sagen, auf dem aktuellen Aktienkurs würde ich jetzt keine HelloFresh-Aktien kaufen.
Was ja schon ein bisschen sagen wir mal, schade fast ist, oder das ist das falsche Wort, aber dass viele der deutschen Super-Startups, die auch so ein bisschen die Zukunft der Digitalbranche hierzulande angedeutet haben, ja alle irgendwie dann doch, oder nicht alle, aber viele im Reise- oder im Autosegment, ist ja auch Reise, irgendwie unterwegs sind. Also eine Get Your Guide, der Johannes Reck war hier im Podcast, die haben aktuell fast gar keinen Umsatz. Eine Flixbus, auch eine extrem gute Geschichte, fahren, glaube ich, gar keine Busse aktuell. Auto 1 sieht, glaube ich, auch operativ gerade nicht so stark aus aufgrund der Krise. Lediglich N26, glaube ich, so im Bereich der Unicorns, kommt da ganz gut durch.
Ja, also noch hören sagen, N26, glaube ich, nur im gewissen kleineren Rahmen betroffen, weil vielleicht irgendwie die Karten nicht so stark Einsatz finden beim Einkauf, wenn man jetzt irgendwie offline einkauft, wenn man weggeht, wenn man irgendwie Geld vom Bankautomaten abhebt. Also ich glaube, das ist ein kleines Thema. Ich glaube, das ist generell sozusagen die normalen Banken schon nach der Krise ihre Filialstruktur noch mehr hinterfragen müssen. Und da hat natürlich N26 den Vorteil, dort halt im Endeffekt keine Legacy-Strukturen zu haben. Also ich glaube, die Krise per se ist schon eine geringe Herausforderung für N26. Und nach der Krise ist man da halt komparativ sehr gut aufgestellt. Daher, du hast ja gesagt, du hast ja, glaube ich, Flixbus, Auto 1, Get Your Guide und N26 erwähnt. Dann ist es, glaube ich, einfach zu sagen, dass man von den vier genannten deutschen Unicorns ist natürlich die Lage am besten für N26. Get Your Guide, das ist letztendlich für die Hörer, die sich jetzt da im Online-Reisemarkt nicht so gut auskennen, dort ist eine Plattform, um Tickets für Sachen zu kaufen, die man während einer Reise macht, ob es der Hop-On, Hop-Off-Bus ist oder ob es eine Führung ist. Also sprich so ein bisschen, bei Expedia kauft man den Flug, bei Booking bucht man das Hotel und bei Get Your Guide dann halt nochmal die additiven Erlebnisse während eines Urlaubs. Und da ist schon die Frage, wann, in welchem Umfang und wie lange dauert der Rebound im Reisebereich. Dann ist die Frage, welche Events in der Reise oder funktionieren danach noch gut? Ab wann will man sich wieder in so einen vollen Hop-On-Hop-Off-Bus setzen? Also ich glaube, da muss man abwarten. Das Gegenargument ist vielleicht, dass die Leute dann halt, bevor sie dann irgendwie vor Ort noch irgendwie in Schlangen stehen, die Tickets vorher alle online bei Get Your Guide kaufen und dementsprechend, auch wenn der adressierbare Markt zurückgehen sollte, Get Your Guide vielleicht höhere Marktanteile hat und das überkompensieren kann. Ich glaube, es ist jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, kann man darüber nur spekulieren. Geht natürlich auch für Flixbus, ne? Also ich glaube, mir hat jemand gesagt zum Thema Kreuzfahrten, hat jemand gesagt, wenn du als über 70-Jähriger mit einer Vorerkrankung eine Kreuzfahrt machst, ohne dass es eine Impfung gibt, ist das wie ein Selbstmordversuch. Und da ist schon ein bisschen die Frage, ab wann sind Leute wieder bereit, sich in einen vollen Bus zu setzen und dann, keine Ahnung, 6-7 Stunden von Köln nach München zu fahren. Und in so einem Modell, also Flixbus ist ja Asset Light, das heißt, sind ja eigentlich nur eine Buchungsplattform und machen Branding. Und lokale Busunternehmer führen das dann im Endeffekt das aus. Aber es ist natürlich ein Modell, wo sowohl die lokalen Busunternehmer wie auch Flixbus, es macht halt richtig Spaß, wenn man eine hohe Auslastung hat. Und in der Sekunde, das geht eigentlich nur, wenn ein Bus relativ voll ist. Wenn ein Bus relativ voll ist, boah, wie gesagt, ich glaube, dafür braucht es, wie beim Kreuzfahrtgeschäft, ja, da muss dann Sicherheit bestehen, dass Corona-Erkrankungen entweder sehr schnell, sehr einfach behandelt werden können oder aber, dass es halt eine Impfung gibt und dann das Corona dann überhaupt keine Herausforderung mehr darstellt. Ich glaube, da muss man einfach mal abwarten, wann das der Fall ist. Und also, Auto 1.
Ja, ist ja auch so, dass wahrscheinlich, also dass einfach auf den Kreuzfahrtschiffen oder auch in den Bussen Social Distancing schwieriger ist. Ne? Man ist rein absolut, theoretisch klar. Ist es halt möglich, aber es schlägt sofort aufs Geschäftsmodell nieder, wenn man dann halt irgendwie den Bus nur noch halb voll machen kann oder das Kreuzfahrtschiff, dann ist das halt das Problem. Ne?
Das meine ich halt. Also klar, also Hotels, Busse, Kreuzfahrtschiffe, das ist ja alles ein Auslastungsgeschäft. Ja? Also sprich, 10% mehr Auslastung ergibt wahrscheinlich irgendwie 100% mehr Gewinn, aber 10% weniger halbiert zumindest den Gewinn oder ab einem gewissen Punkt führt es halt zu Verlusten. Und daher glaube ich halt, die ganzen Geschäftsmodelle, ob es nun irgendwie Transport ist, ja, ob es irgendwie Unterkunft ist, das sind ja alles auslastungsgetriebene Geschäftsmodelle. Ja. Und da ist halt meine These, und das war ja auch das, was ich vorhin zu CTS gesagt habe, dass so ein Konzert mit 70.000 Leuten ausverkauft, das wirft halt nochmal einen anderen Deckungsbeitrag ab für CTS als Veranstalter, als Ticketing-Anbieter, als ein Konzert mit 40.000 Leuten in einem 60.000-Mann-Stadion. Und diese gleiche Geschäftslogik gilt natürlich auch für einen Flixbus. Und da müssen wir einfach mal schauen, wann kommt es wie zurück? Und ich glaube, da hat aktuell ja niemand eine Glaskugel, aber ich glaube nicht, dass das innerhalb der nächsten 6-9 Monate komplett zurückkommt. Bei Auto 1, ja, ich glaube, da ist ja eh, also das, wenn du mich jetzt fragst, unabhängig jetzt von der Corona-Krise, bin ich ja immer ein Fan von Plattformen, Geschäftsmodellen. Letztendlich ist Flixbus eine Plattform, denen es gelungen ist, in vielen Märkten den Busverkehr, sage ich mal, zu monopolisieren. Get Your Guide ist eine Plattform, da sind die Nachfrager drauf und die Anbieter. Ich finde, sicherlich hat Auto 1 im gewissen Rahmen auch eine Plattform, aber bei weitem nicht so eine starke Plattform. Die sind auch in einem Business, wo man sich fragen muss, wie viel Rückenwind ist da? Also sprich, wir haben ja schon öfters darüber diskutiert, wie sieht das Autoeigentum in 20 Jahren aus? Bei Auto 1 könnte man jetzt argumentieren, dass es aktuell vielleicht wieder mehr Leute Auto fahren wollen, vielleicht wieder mehr Leute ein Auto kaufen. Wenn mehr Leute ein Auto kaufen, dann zieht auch der Autohandel an, davon sollte Auto 1 profitieren. Warum wollen eventuell mehr Leute ein Auto im Auto fahren, weil es natürlich komparativ zu einem vollen Bus, zu einem vollen Flugzeug, zu einer vollen Bahn, ist das wahrscheinlich, solange die Corona-Krise uns verfolgt, zumindest wahrgenommen die sicherste Variante. Und man weiß es nicht.
Hinweis auf die Firma Apinio. Ich habe es schon häufiger gesagt, ich bin ein großer Fan von dem, was Apinio macht, auch von dem Gründerteam. Und wer es noch nicht gehört hat, Apinio macht Real-Time Market Research. Also auf Knopfdruck können die Menschen befragen. Ich gebe das mal als Beispiel. Als da vor kurzem die Adidas-Geschichte passiert ist, wo die Kollegen bei Adidas die Miete nicht mehr zahlen wollten, da hat Apinio eine Umfrage gemacht, wie viele Menschen deswegen jetzt nicht mehr bei Adidas kaufen würden. Und herauskam, dass 90% da keinen Grund sehen, nicht mehr bei Adidas zu kaufen, aber 10% schon. Also man konnte sehen, dass das möglicherweise kurzfristig Adidas 10% an Kunden gekostet hat. Und das alles repräsentativ, vor allen Dingen befragt von Apinio. Solche Lösungen sind, glaube ich, absolut modern. Das braucht man in verschiedensten Bereichen, wenn man schnell und dynamisch arbeiten möchte. Entsprechend machen das mittlerweile schon Firmen wie VW, wie Beiersdorf, wie Lidl. Wer es auch ausprobieren möchte, der bekommt 20% Rabatt aufs erste Projekt, wenn ihr eine E-Mail schreibt über omr@apinio.com. Übrigens auch trotz aller Plattformen, ein Thema vielleicht nochmal ganz kurz. Ich weiß, dass du das ja auch angeschaut hast. Eine der erfolgreichsten Asset-Light-Modelle oder Plattformen hätte ja eigentlich dieses Jahr an die Börse gehen sollen. Da war ja von 50 ja. Milliarden plus Bewertung die Rede bei Airbnb. Ich glaube, den Börsengang werden wir dieses Jahr nicht mehr sehen. Und mittlerweile sieht man ja, in welchem krassen Maße diese Firma auf einmal gezwungen ist, sich zu verschulden, also Darlehen aufzunehmen mit teilweise unfassbaren Zinsen. Das ist auch irgendwie verrückt eigentlich, ne?
Ja, aber da sieht man zumindest, dass in den USA teilweise noch die Gesetze des Marktes gelten. Und dass im Fall von Airbnb es nicht gilt. Ja, also ich habe ja in Deutschland aktuell das Gefühl, Gewinne sollen weiter privatisiert werden. und Verluste sollen sozialisiert werden. Ich höre mich jetzt schon fast an wie Bernie Sanders. Und wer mich jetzt kennt, der, glaube ich, weiß, dass ich den jetzt nicht gewählt hätte. Aber ja, Airbnb, das ist in der deutschen Presse meines Erachtens unzureichend berichtet worden. Airbnb, das Besitzen von Airbnb ist ja aktuell letztendlich ähnlich betroffen wie das von Get Your Guide. Und Airbnb hat ja, ist in den letzten ein, zwei Jahren sehr stark in Wachstum investiert, hat sehr viel Mitarbeiter angeheuert, sehr viel Marketing gemacht, dementsprechend auch einen sehr hohen Kostenblock. Darüber kann man diskutieren, wie sinnvoll das war, ob man auf dem Niveau, dass die Kosten wirklich noch schneller wachsen als die Einnahmen, finde ich für eine Plattform nicht ganz so optimal, aber so war es. Und da die sehr skeptisch sind, wie lange die Corona-Krise noch dauert und was das für ihr Geschäft heißt, haben die sich entschieden, nochmal Kapital aufzunehmen. Und dort haben Silver Lake ist ein amerikanischer Private Equity Anbieter, Growth Investor, hat dort Airbnb 1 Milliarde geliehen. So weit, so gut. Aber dafür bekommt Silver Lake 10% Zinsen. Das ist ja schon mal in Zeiten von Negativzinsen ein Wort. Aber vor allem, Silver Lake kann sich entscheiden, das in Anteile von Airbnb zu wandeln, bei einer Bewertung von maximal 17 Milliarden. Zum Verständnis, Airbnb war vor der Krise 31 Milliarden wert. Der Börsengang war mit 50 Milliarden angedacht. Und jetzt leiht Silver Lake den Geld mit 10% Zinsen und hat dann noch die Option, den Betrag plus die Zinsen zu 17 Milliarden zu wandeln. Ja, also komparativ zu dem angedachten IPO-Preis ein Abschlag von 2/3 und das nur als Option. Silver Lake kann auch sagen, ich will einfach nur das Geld wieder haben und 10% Zinsen bekommen. So, und das ist, muss man sich die Zunge vergehen lassen, was das halt im Endeffekt auch für die Investoren und für die Gesellschafter heißt. Aber es ist berechtigt so, denn Bill Gurley, habe ich jetzt ja auch öfter hier schon im Podcast erwähnt, General Partner bei Benchmark.
Einer der erfolgreichsten Wagniskapitalgeber der Welt, muss man sagen, der sich auch sehr offen äußert, aber vor allen Dingen wahnsinnig viele super Investments gemacht hat in den letzten Jahren.
Korrekt. Und der hat gesagt, auf Englisch, hat er am 13. April getwittert, "Let's be candid. If you believe in business and capitalism, then there are zero circumstances where the government should bail out equity holders. General Motors and Goldman Sachs were mistakes. If the government is a lender of last resort, they should own all the equity. I invest in equity as a job." Und der hat gesagt, wir müssen auch mal als Investoren offen sein. Wenn man in Unternehmertum und Kapitalismus glaubt, dann gibt es überhaupt keine Umstände, in denen eine Regierung, ein Staat Gesellschafter retten sollte. Die Rettung von General Motors und Goldman Sachs im Rahmen der Finanzkrise waren Fehler. Denn wenn die Regierung der letzte Geldgeber ist, dann sollte der auch die gesamten Anteile bekommen. Und dann sagt der Provokant, und ich investiere, ich bin Gesellschafter und trotzdem sage ich das. Und in Deutschland scheint es mir aktuell so zu sein, dass aktuell jede Lobbygruppe meines Erachtens asozial, unmoralisch den Staat auffordert, ihren Mitgliedern, wenn man so will, also weil jede Lobbygruppe hat ja Mitglieder dahinter, Geld zu geben, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Und ich finde das persönlich sehr problematisch. Wir haben in Deutschland die Diskussion geführt in den letzten Jahren, dass die Reichtumsschere aufgegangen ist. Darüber haben wir auch im Podcast schon mal gesprochen. Durch die Negativzinsen gab es und gibt es eine Asset Price Inflation. Immobilienpreise sind überproportional gestiegen. Börsenkurse sind überproportional gestiegen. Und davon haben die Leute profitiert, die Immobilien haben, die Firmen haben, die Aktien haben. Und jetzt ist in den letzten Wochen, sind die Aktienkurse gefallen, zumindest der DAX, glaube ich, vom Hoch immer noch so ungefähr 20%. Und dadurch geht die Reichtumsschere natürlich auch wieder zusammen. Und statt es dann auch mal so zu lassen, rettet der Staat, anstatt sich auf die Rettung von Arbeitsplätzen zu fokussieren, anstatt sich darauf zu fokussieren, ja, dass der soziale Frieden gewahrt bleibt, kommt es jetzt, ja, zu einer Rettung von Gesellschaftern und teilweise sogar von Kapitalgebern. Und das finde ich sehr problematisch.
Okay. Du hast ja, glaube ich, auch, hattest mir erzählt, mit Politikern darüber gesprochen, so kurz, ne?
Korrekt. Im DS-Podcast, und ich habe auch einen Podcast gemacht mit dem Manager-Magazin, da habe ich mich geäußert zu den Forderungen des Bundesverbandes der deutschen Startups. Dazu muss man sagen, dieser Verband wird angeführt von einem Wagniskapitalgeber. Das wäre so, als hätte Uli Hoeneß zu Zeiten, als er Manager bei Bayern München war, auch wäre er Vorsitzender der Spielergewerkschaft gewesen. Ja, total absurd. Und der Verband vertritt jetzt auch nicht alle deutschen Startups, sondern die Startups, die Risikokapital bekommen haben. Also meines Erachtens, da wird der Bock zum Gärtner gemacht und vertritt dann auch nur sozusagen einen Bruchteil der Firmen. Die haben letztendlich Staatshilfe für Kapitalgeber gefordert. Und der Herr Miele ist Mitglied der Miele-Dynastie, ist Partner bei eVentures, primär finanziert über die Otto-Dynastie. Und die Firma eVentures bisher sehr erfolgreich, da haben die General Partner auch schon viel Geld vom Tisch genommen. Und jetzt fordert da, sagen die Partner, fordern jetzt Staatshilfe. Und das ist für mich eine asoziale Reichtumsumverteilung von einer Rewe-Kassiererin zu Porsche-Fahrern.
Muss man vielleicht einmal ganz kurz erklären, dass man das nachvollziehen kann. Ich glaube, was die Idee ist, ist, dass Startups, denen es vor der Krise gut ging und die jetzt von der Krise getroffen sind, dass dort, wenn ein Investor investieren würde jetzt nochmal, dass der Staat das matcht, also ähnlich viel investiert oder sogar noch mehr. Ich glaube, das ist...
Naja, die Forderungen vom Bundesverband waren noch viel umfangreicher. Letztendlich, weil andere Hörer von meinem Podcast, weil auch ich sozusagen dagegen argumentieren, sind da jetzt manche Forderungen schon, kann der Bundesverband nicht mehr umsetzen. Aber die Aussage von dir, die stimmt ja nun auch so nicht, denn da soll auch Geld fließen an Startups, denen es vor der Krise nicht gut ging. Da soll Geld fließen an Startups, die vor der Krise komplett überbewertet waren. Aber vor allem in der Krise, sogar wenn ich mich jetzt vom Gedanken verabschiede, dass nur Arbeitsplätze gerettet werden sollten und sage, ich rette auch Gesellschafter, wie gesagt, schon daran. Und ganz offen, Philipp, ich bin ja jetzt primär Gesellschafter in meinen Firmen und trotzdem glaube ich, Gesellschafter sollten nicht gerettet werden. Da bin ich 100% bei Scott Galloway, 100% bei Bill Gurley und das sage ich ja auch schon seit 3-4 Wochen. Und sogar wenn ich daran glaube, muss doch dann gleiche Regeln für alle Firmen. Wenn wir anfangen, Selektivfirmen, und zwar rein willkürlich, ja, warum ist eine Tech-Firma, die VC-Geld hat, warum hat die mehr Rechte als eine Firma, die keinen Venture-Investor hat? OMR hat keinen Venture-Investor. Maschinensuche hat keinen Venture-Investor. Warum sind wir jetzt schlechter in den Augen des Staates? Das ist doch nur durch Lobbyismus und das verzerrt. Und das finde ich so schade. Und wenn dann noch Kapitalgeber versuchen, sozusagen Gatekeeper zu werden, dass die entscheiden, das führt alles nur zu größeren Wettbewerbsverzerrungen. Und auch wenn es dir schwerfällt, das haben wir an dem einen Ende, wo dann die Lobbygruppe der Herr Miele, wie gesagt, meines Erachtens eine asoziale Reichtumsumverteilung macht, wo ich dann irgendwie eigentlich sagen würde, Hashtag nie wieder Miele kaufen, Hashtag nie wieder bei Otto kaufen, Hashtag nie wieder von eVentures Geld nehmen. Aber am anderen Ende, und da muss ich sagen, da bin ich jetzt die Woche fast vom Stuhl gefallen, da habe ich mich auch gefragt, ob dem Vorstand von Adidas jegliches Anstandsgefühl abhanden gekommen ist. Adidas hat ja am Anfang der Krise gesagt, den deutschen Vermietern, man wolle die Miete nicht mehr zahlen. Das hat man dann ja zurückgenommen, nachdem es in den sozialen Medien und auch von der Politik da negatives Feedback gab. Adidas ist immer noch Milliarden wert an der Börse. Adidas hat den Vorteil, dass wenn man börsennotiert ist und so eine Marke ist und so bekannt ist, dann kann man auf diversen Wegen Geld aufnehmen. Man kann eine Kapitalerhöhung machen, man kann ein Darlehen aufnehmen und notfalls muss das Darlehen halt anständig verzinst sein, wie im Fall von Airbnb. Wobei, glaube ich, alle glauben, dass der Rebound bei Adidas schnell und groß sein wird. Und dennoch hat Adidas diese Woche 3 Milliarden Kredit unter dem Rettungsschirm beantragt. Für die Hörer, was heißt das? Das heißt, Adidas fragt Banken, könnt ihr mir einen Kredit über 3 Milliarden geben? Und dann werden 80% des Kredites vom Staat garantiert. Das führt dazu, dass Adidas relevant weniger Zinsen zahlen muss als marktüblich. Anders ausgedrückt, da subventionieren Lidl und Aldi-Kassieren einen Zinsvorteil für die Gesellschafter von Adidas. Die Gesellschafter von Adidas sind teilweise große amerikanische Investoren wie BlackRock. Und das finde ich persönlich mein Gerechtigkeitsgefühl. Ja, da fällt mir die Kinnlade runter.
Man muss noch mal, wichtig ist hier vielleicht nochmal zu sagen, dass du jetzt ja noch nicht mal das Thema ansprichst, was ja noch mehr in der Presse war, ist ja die Mietsituation. Ne? Das ist, glaube ich, ja schon durch. Das war ja offensichtlich nicht schlau. Da wurde sicherlich auch Unternehmenswert und Marke beschädigt. Dann wurde das zurückgerollt, aber du beziehst dich ja auch gar nicht darauf, sondern beziehst dich halt auf diese Kreditsituation. Ne?
Korrekt. Ich beziehe mich auf die Kreditsituation. Wie gesagt, 3 Milliarden unter dem Rettungsschirm beantragt. Das führt dazu, dass der Staat 80% garantiert. Und stell dir mal vor, Airbnb leiht sich 1 Milliarde und der Staat garantiert den Geldgebern davon, dass sie 80% in jedem Fall nicht verlieren können. Das heißt, die Geldgeber riskieren nur 20%, bekommen aber auf 100% den Upside. Das würde dazu führen, dass Airbnb statt 10% wahrscheinlich 2% Zinsen zahlt und auch kein Wandeldarlehen anbieten muss. So, das heißt, letztendlich schenkt der deutsche Staat den Gesellschaftern von Adidas, ja, ich bin ja jetzt kein Fachmann, 2-3% Zinsen auf 3 Milliarden jedes Jahr. Das heißt, Adidas bekommt wahrscheinlich letztendlich eine verdeckte Subvention von 60 bis 90 Millionen Euro pro Jahr über die Dauer dieses Darlehens. Das ist doch nichts weiter als Wettbewerbsverzerrung. Denn hier um die Ecke, der Schneider, der letztendlich das Gleiche tut, was Adidas tut, ja, Branding, Produktdesign und Vermarktung, der bekommt gar nichts in dem Umfang. Adidas, die noch nicht mal in Deutschland produzieren, die primär, glaube ich, in Händen von amerikanischen Investoren sind, die werden vom deutschen Staat subventioniert. Also erstens, das ist nicht gerechtfertigt im Marktgedanken. Zweitens, das ist Wettbewerbsverzerrung. Und drittens, es ist asozial, weil es Reichtum umverteilt von der Lidl-Kassiererin, der Rewe-Kassiererin. Und jetzt fragen mir hier viele, ja, aber die zahlen doch eh nicht so viel Steuern. Nein, das stimmt nicht. Diese Leute zahlen sehr viel Steuern über die Mehrwertsteuer, weil die das Geld, was sie verdienen, ausgeben und darauf 19% Mehrwertsteuer zahlen müssen. Und man könnte ja auch sagen, wenn man diese ganzen Gelder sparen würde, dann könnte man parallel auch sagen, was meines Erachtens das Fairste wäre, was man tun könnte, ist es, die Mehrwertsteuer zu senken. Denn das führt dazu, dass insbesondere untere und mittlere Einkommensgruppen entlastet würden. Stattdessen nimmt man das Geld. Und ich muss sagen, sicherlich kann ein Adidas-Vorstand sagen, ich bin meinen Gesellschaftern verpflichtet. Und wenn es diese Opportunität gibt, muss ich sie wahrnehmen. Aber wenn man sich dann in 6 Monaten hinstellt und sozial benachteiligten Kindern irgendwie 1000 Paar Schuhe schenkt, die man vielleicht für 10 Euro hat produzieren lassen in Asien pro Stück und dann 10.000 Euro investiert, um sich als sozial gerechte Firma darzustellen. In der Sekunde muss man dem Vorstand sagen von Adidas, ihr seid die größten Heuchler. Ihr seid verlogen, opportunistisch und ihr habt keinen Anstand. Da muss man einmal sagen, Adidas, Hashtag, kaufe ich nie wieder.
Okay, also starke These, aber ist man ja von dir gewohnt. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht.
Wichtig, These ist es nicht.
Ja, okay,
also nur um das mal für die Hörer zu sagen, das ist ein Fakt. Der Antrag ist ein Fakt, das kann man ganz einfach googeln. die Logik dahinter steht, kann man googeln. Man kann komparativ sehen, wie das in anderen Ländern gehandhabt wird. Man kann sich angucken, ja, wer die Gesellschafter, wer die Aktienanteilseigner von Adidas sind. Das ist jetzt alles keine These, sondern das sind Fakten. Du kannst mir sagen, ich habe eine Perspektive darauf und sage, das ist asozial, das ist nicht marktgerecht, das ist wettbewerbsverzerrend, und das ist auch von der Steuerlogik nicht fair. Darüber kann man diskutieren, aber es ist keine These, was das Verhalten von Adidas angeht.
Also ich kann generell sagen, ich bin bezüglich insbesondere der Kurzarbeit total froh, dass das gibt und dass Deutschland das irgendwie als Instrument hat, muss ich sagen. Wir nutzen das ja auch und ich kann mich in viele Gründer hineinversetzen, die jetzt, also ich bin ja selber einer, der jetzt auf einmal Wahnsinnsthemen hat. Und da bin ich natürlich schon dankbar, dass hier zumindest mal auch nach Möglichkeit geholfen wird mit Kurzarbeit, mit ein, zwei weiteren Dingen.
Korrekt, aber das ist ja auch der Punkt. Wenn mich Leute fragen, Sven, wie würdest du es machen? Dann sage ich, der Staat hat die Aufgabe, die Arbeitsplätze zu schützen. Der Staat hat nicht die Aufgabe, die Gesellschafter zu stützen.
Wobei häufig die Gründer auch die Gesellschafter sind, ne?
Ja, richtig, ja. Aber das ist ja kein Grund. Dann gibt es da halt zum Schluss andere Gesellschafter. Und wie schütze ich die Arbeitsplätze und wie schütze ich den sozialen Frieden und wie sorge ich dafür, dass Fairness entsteht? Das ist Kurzarbeit, erstens. Zweitens, wenn Firmen sogenannte Working Capital Probleme haben, also wie finanziere ich Cost of Goods Sold, also meine Produkte, dann gibt es ja schon im Endeffekt im Außenhandel Instrumente, die sich dafür bewährt haben, die könnte ich jetzt auch nutzen, wo Firmen halt in der Vorfinanzierung ihrer Produktion geholfen wird. Drittens, anstatt zu sagen, die Vermieter tragen auf einmal, müssen zwar noch alle Kosten zahlen, aber bekommen keine Miete mehr, hätte der Staat sagen können, er übernimmt für 2 Monate die Miete. Also ist ja viel einfacher und viel effektiver zu sagen, um auch Missbrauch zu verhindern, die Händler müssen nicht mehr die Vermieter zahlen und der Vermieter kann das einreichen beim Staat und bekommt es wieder. Das ist ein Instrument, was fair ist und was dazu führt, dass auch weniger Missbrauch ist. Das heißt, wenn man sich anguckt, was sind denn die Kostenblöcke, das ist Personal, das ist Cost of Goods Sold, also und darin verbunden Working Capital, das sind Miete und es ist Marketing. Marketing kann ich runterfahren, Löhne kann ich abdecken über Kurzarbeit und dann schlage ich halt vor, das, was wir im Außenhandelsbereich haben, auf Working Capital innerdeutsch anzuwenden und ich schlage vor, dass man gesagt hätte, man übernimmt die Miete für 2-3 Monate. Hm. Das wären Sachen gewesen, um primär die Arbeitsplätze zu sichern, den Bestand der Firmen zu sichern, aber dabei nicht Gesellschafter reicher zu machen. Und solche Maßnahmen machen sollen. Und diese Maßnahmen müssten für alle Firmen gelten und nicht für ausgewählte Firmen. Weder am oberen Ende für die großen Firmen. Und man muss auch ganz klar sagen, wer glaubt, Adidas sei systemkritisch, ja, der hat irgendwie eine zu hohe Sneaker, hat einen zu großen Sneakerschrank oder ist da irgendwie zu sehr sneakersüchtig. Adidas ist nicht systemkritisch. Ja, das mögen deine Hörer kaum glauben, Philipp, aber man kann auch bei Kick ein T-Shirt kaufen. Da sind keine drei Streifen drauf, aber es erfüllt auch seinen Zweck. So, und das ist an dem einen Ende und am anderen Ende die letztendlich unglaublich anmaßenden Vorschläge von ausgewählten VCs und wenn dann auch noch ein Herr Kukis, für die Hörer, der ist Staatsminister im Bundesfinanzministerium auf Gnaden der SPD. Das ist jetzt, für mich war es so damals schon total erstaunlich, weil das ist der Ex-Goldman Sachs-Chef von Deutschland und den macht die SPD zum Staatssekretär. Das zeigt ja auch so ein bisschen, wie nah die SPD noch an ihrer eigenen Basis ist. Auf jeden Fall, Herr Kukis hat auf den sozialen Medien Klaus Hommels gedankt für die Beratungsleistung jetzt in der Krise. Klaus Hommels, bekannter deutscher Investor, der dann irgendwann, um Steuern zu sparen, nach London gezogen ist. Da waren ihm die Steuern auch noch zu hoch. Dann ist er nach Zürich gezogen und damit er weiter Steuern spart, fliegt er immer mit einem Privatjet von Zürich nach London oder von Zürich nach Berlin. Und damit er noch mehr Steuern spart, hat er seinen Fonds in Guernsey angelegt.
Aber das ist auch ein bisschen Perspektive, oder? Das ist alles faktisch?
Das ist alles Fakt. Okay. Das ist alles Fakt. Kann jeder Hörer sich sozusagen informieren. Lakestar sitzt in Guernsey, Herr Hommels ist steueransässig in Zürich, Herr Hommels hat ein NetJets-Abo immer gehabt, mit dem er dann geflogen ist. Er selbst hat mir mal erzählt, dass er, wenn sein Sohn da sei Fußballfan, dann fliege er mit ihm halt abends von Zürich oder am späten Nachmittag nach London, geht sozusagen dann zu Chelsea und fliegt am nächsten Morgen mit dem Privatjet wieder nach Zürich, um dann die Steuern zu sparen. So. Dieser Mann hat für mich schon total unverständlich Geld in seinen Fonds bekommen vom European Investment Fonds, einer EU-Einrichtung, warum die einen Fonds finanziert, der operativ in der Schweiz sitzt, der jemandem gehört, der in der EU keine Steuern zahlt und dann auch in Guernsey ansässig ist, ist mir ein Rätsel. Dass dann aber ein Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, ja, sich von so jemandem beraten lässt, wie jetzt auf einmal staatliches Geld für ausgewählte Startups genutzt werden soll, ja, und dann wird so eine Willkürgrenze von 50 Millionen Bewertung und wahrscheinlich können jetzt Lakestar-Portfoliofirmen, die in Deutschland sitzen, sich dann darauf bewerben. Da fehlen mir als ehrlichem Steuerzahler alle Worte. Ich finde das tatsächlich von dem SPD-Staatssekretär, der de facto einem Steuerflüchtling dankt, das ist eine Ohrfeige in das Gesicht einer jeder Rewe-Kassierin, eine Ohrfeige. Und da muss man ganz klar sagen, wenn hier bei OMR SPD-Mitglieder zuhören, ja, sie mögen sich mal an ihre Bundestagsabgeordneten wenden, sie mögen sich mal an Olaf Scholz wenden und fragen, WTF? Fragezeichen.
Klar, also ich hab das irgendwie das jetzt nicht gesehen. Ich kenne den Herrn Cookies auch nicht persönlich. Ich hatte nur dessen Karriere so ein bisschen verfolgt. Und da war zum Anfang war ich sehr positiv, weil ich dachte, ist ja eigentlich super, dass jemand, der sich richtig gut auskennt, also der bei Goldman Deutschlandchef war, das ist ja absolute Spitzenklasse der Finanzwirtschaft. Und dann sagen wir mal die Kapitalseite sozusagen, dass der halt sagt, okay. Aber am Ende schlägt bei mir irgendwo auch ein sozialdemokratisches Herz. Ich gehe jetzt für diese Partei und mache diesen Job, der jetzt ja nicht ansatzweise so gut bezahlt ist wie der Goldman Sachs Job. Und das müsste er nicht tun. Er könnte ja auch wahrscheinlich urlauben oder einfach einen neuen Fonds starten oder irgendwas. Der hat ja dermaßen viel Geld wahrscheinlich verdient als Goldman Chef. Und er macht jetzt so einen Job. Da war ich eigentlich sehr, sehr positiv. Ich habe das jetzt nicht verfolgt mit der Beratung und mit das, was du gerade beschrieben hast. Aber eigentlich muss man sich ja freuen, doch, wenn solche Sachen passieren. Ich fände es auch schade, muss ich echt sagen. Ich habe diese Woche ja auch eine News, die rauskam, dass der Robbie Meyer, der Gründer von Ladenzeile, der ja auch sich unter anderem um die den SPD-Vorsitz überraschend beworben hatte vor ein paar Monaten, dass der jetzt Partner geworden ist bei Holzbrink Ventures. Also Glückwunsch an Robbie. Aber ich hätte ihn fast lieber in der Politik gesehen.
Ja, ich glaube, dem würde ich zustimmen, aber ich glaube, das ist natürlich irgendwie sehr schwer, ohne dass man irgendwie vorher jahrelang dort ja Verbünde geschmiedet hat und sozusagen sich selbst positioniert hat, dann Vorsitzender einer deutschen Großpartei zu werden. Ich glaube, das war sicherlich über die Motivation richtig, aber die Erfolgswahrscheinlichkeit ist schon immer klein. Aber wie gesagt, der Herr Cookies hat das in den sozialen Medien Herrn Klaus Hommels gedankt. Und das finde ich, ist meines Erachtens, also wenn ich im Endeffekt Bundesfinanzminister wäre, wäre das für mich ein Grund, den Staatssekretär zu entlassen. Okay. Das ist ganz klar und es zeigt dir halt auch im Endeffekt, es sind ja auch im Rahmen der Obama-Regierung, sind dann ja auch teilweise und auch schon vorher Goldman Sachs-Mitarbeiter in den USA in Regierungspositionen gewandert und dann haben die dann im Endeffekt Goldman Sachs in der Finanzkrise geholfen, immer mit der Argumentation systemkritisch und so weiter, was dann für Lehman Brothers nicht galt, galt dann für Goldman Sachs. Dementsprechend würde ich jetzt mal sagen, da bezweifle ich schon, ob da im Endeffekt da die Motivation immer so ehrenhaft ist, wie von dir eben, ja, als Möglichkeit skizziert. Das ist ja auch das, wenn mich dann Leute sagen, Sven, du kritisierst den Bundesverband, aber müssen die das nicht tun? Sage ich immer, das eine ist ja im Endeffekt, ich mache Lobbyismus, das kann man ja im gewissen Rahmen noch verstehen für die Mitglieder, aber die vorgeschlagene initiale Ausgestaltung, daran kann man dann die echte Motivation erkennen und das war der Versuch und es ist immer noch eines legalen Bankraubs. Und ich sage, die Verwendung von Steuergeldern sollte komplett transparent sein, sollte öffentlich diskutiert werden und sollte nicht hinter verschlossenen Türen zwischen Politik und Lobbyisten geklärt werden. Um initial auf eine Frage zurückzugehen, ich fand es ja schon beeindruckend, dass der eine Podcast-Hörer, ein Hörer des DS-Podcasts, der auch den Manager-Magazin-Podcast gehört hat, dass der über sein Netzwerk es mir ermöglicht hat, mit dem Herrn Jatzombeck zu sprechen und auch mit Herrn Linnemann. Herr Jatzombeck, der Beauftragte der Bundesregierung für Startups, der Herr Linnemann, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU und Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung. Also, dass die Zeit gefunden haben, das fand ich schon mal toll, das muss man auch ganz klar sagen.
Du hast mit denen jetzt vor kurzem einen Zoom-Call, so muss man sich das vorstellen.
Nee, eine Telefonkonferenz, ganz klassisch. Mhm. Ich glaube Zoom, da gibt es ja, glaube ich, Bedenken, ob das jetzt sicher ist oder unsicher ist. Bin ich, glaube ich, ganz beruhigt, dass relevante relevante Abgeordnete des Deutschen Bundestages, dass die da eine klassische Telefonkonferenz machen, das fand ich ganz gut.
Aber da kam ein Hörer irgendwie und hat die Kante und der hier zuhört oder der deinen Podcast zuhört und der hat dann gesagt, Mensch, Sven, finde ich richtige These, willst du nicht mal mit hier den beiden Politikern sprechen? Und der hat dann Draht hergestellt, dann zack, zack, waren dann die beiden Herren mit dir im Call. Das ist ja schon, richtig. Man zeigt ja einfach, ist ja krass. Also das zeigt ja wirklich absolut, auch. Also freut mich erstmal fürs Thema Podcast, muss ich ja sagen. Ist ja für unglaublich, was das für einen Hebel hat mittlerweile. Also super fürs Medium, na klar. Aber auch, was ich schon auch generell feststelle, ist, die Politik versucht ja wirklich alles zu helfen. Das muss man ja wirklich sagen. Der Wille ist, glaube ich, auf jeden Fall da. Das kann man festhalten.
Ja, korrekt. Aber der Wille ist da und ich fand es auch beeindruckend, dass die beiden Herren dann zeitgleich eine Stunde Zeit gemacht haben. Also muss ich ganz klar meinen Hut vorziehen. Also sich das anzuhören und die konnten ja schon erwarten, dass ich jetzt kein Fan von ihren Maßnahmen bin. Und ich bin ja jetzt auch in solchen Situationen immer jemand der klaren Worte und das ist dann sicherlich, dann hat man einen sehr langen Arbeitstag und man hört sich dann trotzdem in Anführungsstrichen meine Anmerkungen an. Das fand ich schon beeindruckend, aber dennoch, es gibt da auch philosophisch sehr, sehr große Unterschiede. Da habe ich dann diverse Anmerkungen gemacht, wie ich das Ganze tun würde. Ich habe gesagt, ich würde zum Beispiel nicht erlauben, dass ein Kapitalgeber sich aussuchen kann, wann er die staatliche Hilfe in Anspruch nimmt, sondern entweder muss er es für sein gesamtes Portfolio tun oder für keine Firma, um die sogenannte adverse Selektion auf Portfolioebene zu verhindern. Ich habe gesagt, wenn man da 2 Milliarden verteilt, dann muss man gucken, dass das Geld möglichst viele Firmen erreicht. Das heißt, man muss ein Cap pro Firma machen, keine Ahnung, 5 Millionen, damit halt 400 Firmen erreicht werden und nicht nur 20. Also ich habe da, das Geld muss auch aufgewandt werden, um sozusagen dann investiert zu werden und nicht um zum Beispiel Bestandsdarlehen zurückzuzahlen. Also ich habe an diversen Sachen aufgeführt. Ich glaube, es ist partiell aufgenommen worden. Aber ich glaube, der Hauptpunkt ist halt, und das war eine gefährliche Aussage meines Erachtens der Politik, es geht ja jetzt auch nicht darum, mit den Maßnahmen Geld zu verdienen. Und ich glaube, immer wenn der Staat sagt, ich greife in die Wirtschaft ein, dann muss der Staat agieren wie ein normaler wirtschaftlicher Akteur. Denn ansonsten kommt es per Definition zu einer Wettbewerbsverzerrung. Wenn ich einzelnen Teilnehmern Kapital gebe, ohne Gewinnerwartung, dann ist das nichts weiter als eine Subvention. Wenn ich einzelne Marktteilnehmer subventioniere, dann haben andere ein Problem. Ich gebe dir mal für dich, Philipp, ein konkretes Beispiel. Du hast ja, kann man glaube ich so sagen, die Demexco im September ist ja durchaus eine Veranstaltung, die
ein uns freundschaftlich verbundener Marktbegleiter, falls du das hören möchtest.
Korrekt, die aber teilweise um gleiche Budgets kämpft. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, die Demexco würde im Rahmen des Rettungsschirms oder im Rahmen des 2 Milliarden Matching-Fonds 50 Millionen bekommen. Und diese 50 Millionen würde die Demexco sagen, es wäre ja eigentlich viel besser, wenn wir Monopolist werden in Deutschland. Und daher machen wir die Demexco jetzt 2-mal im Jahr. Einmal so ein Stück vor dem UMR-Festival im Frühling und dann nochmal im September. Und das Event im Frühling, da hauen wir jetzt mal von den 50 Millionen 25 Millionen drauf. Keine Standgebühren, keine Eintrittsgelder, ja, und Getränke gibt es auch während der 2 Tage kostenlos. Im schlechtesten Falle ja, kämpfst du um die Existenz. Im besten Falle machst du keinen Gewinn mehr. Mhm. Und das zeigt dir halt, wie nicht wirtschaftlich durchdachte Markteingriffe des Staates zu Kollateralschäden führen, also zu negativen externen Effekten, die echte Unternehmer hart treffen. Mhm. Und in Deutschland sind zum Beispiel nur 15% aller Tech-Firmen VC-finanziert. Und wenn ich als Startup-Verband sage, und mein Anliegen ist es wirklich, ich will allen Startups helfen, dann würde ich ein Programm aufsetzen, für das sich alle Startups qualifizieren. Stattdessen wird ein, per Definition, wenn es um Matching von VC-Investments geht, dann hilft es nur Firmen, die VC-Investments haben. Das heißt, der Bundesverband Deutscher Startups ist kein Bundesverband der Startups, sondern ist die Interessensgemeinschaft von VCs mit ihren Portfoliofirmen. Und das ist ein Eingriff in den Markt, den finde ich besorgniserregend.
Hm. Verstanden. Finde ich, also, das ist ein Punkt, den kann man machen. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also, wird man sicherlich auch von Seiten des Verbandes nochmal einen Kommentar zu hören. Bin ich gespannt. Lass vielleicht, also, und den Punkt kann ich verstehen, wie also du ihn machst.
Vielleicht ganz wichtig noch für die Hörer hier zum Verstehen. Ich habe natürlich dem Herrn Miele angeboten, darüber sachlich einen öffentlichen Diskurs mit mir zu führen, weil ich gesagt habe, wenn es um Milliarden geht, um Milliarden Steuergelder, und wie gesagt, das sind auch die Gelder von der Rewe-Kassiererin, die 19% Mehrwertsteuer zahlt, wenn sie im Supermarkt selbst einkaufen geht. Habe ich gesagt, das muss öffentlich diskutiert werden. Das schulden wir auch solchen Leuten, dass darüber öffentlich diskutiert wird. Und ob es nun der Herr Kollmann ist, der Herr Miele, der Herr Heinemann, dessen Associate Herr Horstmann auch sozusagen das fordert, keiner stellt sich mir einer öffentlichen Diskussion. Ich habe die eingeladen, ob es nun der Manager-Magazin-Podcast ist oder heute der OMR-Podcast oder der DS-Podcast. Ich habe gesagt, wir können ganz in Ruhe generell darüber reden, was der Staat machen soll, darüber reden, wie Startups gefördert werden sollen, darüber reden, ob VCs, die über Management Fee und Carry eh sehr reich werden, ob man die fördern sollte. Und zuerst hieß es, man hat keine Zeit, dann hieß es, man möchte das hinter geschlossenen Türen tun und so weiter und so fort. Ich persönlich finde es schade und meine Erfahrung im Leben ist es, wenn jemand nicht bereit ist, sozusagen sich einer öffentlichen Diskussion zu stellen, dann hat derjenige was zu verbergen. Und dementsprechend möchte ich nochmal wiederholen, auch wenn du jetzt mit den Augen rollst, Philipp, ich kann dich gar nicht sehen, ich sitze in Düsseldorf, du in Hamburg, ja, Hashtag nehme nie Geld von E-Ventures, Hashtag nehme nie Geld von Project A, Hashtag kaufe nicht bei Otto ein und Hashtag nie wieder Miele-Geräte.
Also, es ist natürlich provokant von dir, ich muss es trotzdem einmal kurz einordnen, weil auch gerade Otto ist ein Partner von uns, dem bin ich das natürlich verpflichtet. Ich glaube nicht, dass jemand, der aktiv bei Otto jetzt arbeitet, da tiefer drin ist. Ich weiß auch, dass der Christian Miele nicht mit der Miele-Firma zu tun hat, in dem Sinne. Ich kenne einige der Leute auch persönlich.
Der Miele ist der Urenkel des Firmengründers und dementsprechend Teil der Miele-Dynastie. Du hast schon recht, er ist ja natürlich jetzt aktuell Partner bei eVentures und nicht im Vorstand oder nicht in der Geschäftsführung der Miele-Firma.
Also ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster. Den Christian Miele kenne ich nur ein bisschen über die letzten Jahre. Ein paar andere Protagonisten kenne ich deutlich besser, bin ich auch zum Teil wirklich gut mit befreundet. Ich würde mal sagen, die werden das so regeln, das wird nicht so kommen, wie es diskutiert wird. Ich vermute und lehne mich mal in deren Sinne raus, das wird sich noch weiter in die Richtung entwickeln, die du auch vorschlägst. Ich glaube, es ist wünschenswert, dass es da Geld gibt. Ich glaube, die Verteilung wird sich nochmal anpassen. Wäre jetzt meine These, meine Hoffnung. Lass es nochmal in den nächsten Wochen, in 6 Wochen wissen wir vielleicht mehr oder in 4, wenn wir den nächsten Podcast machen. Und dann beobachten wir mal, wie das ausgeht.
Ja, schauen wir mal, ja. Also sozusagen, nachdem der Verband versucht hat, mich als Einzelmeinung sozusagen in die Ecke zu stellen, müssen sie jetzt ja auch gegen Scott Galloway und Bill Gurley andiskutieren und gegen die Öffentlichkeit. Und dementsprechend, und jeder VC, mit dem ich privat spreche, immer im Rahmen der Vorbereitung für den DS-Podcast, wo ich ja zweiwöchentlich über VC-Teams spreche, stimmt mir irgendwie zu. Also daher, naja. Aber kommen wir zu den leichteren Themen zum Abschluss. Ich hätte dir ja im Vorfeld verraten, dass wir mit Maschinensucher aktuell versuchen, zu investieren gegen den Trend und dass ich aktuell, und da werden jetzt manche Hörer wieder irgendwie schmunzeln, nachdem ich jetzt ja schon Bandenwerbung in der zweiten Liga dass ich jetzt irgendwie versuche, Namensgeber für ein Fußballstadion zu werden. Das ist ja dann, also ich habe mir gedacht, Bandenwerbung ist der erste Schritt. Und dann habe ich irgendwie dem Thorsten Muschler, dem Gründer und CEO von Maschinensucher, gesagt, guck mal, hier, wir haben
also Bandenwerbung. Also dein Geschäftspartner.
Mein Geschäftspartner bei Maschinensucher, der Thorsten, wie heißt der Gründer und CEO, habe ich ihm gesagt, guck mal, ja, ich weiß, du bist kein Fußballfan, aber wäre es nicht geil, wenn wir so Namenssponsor eines Fußballstadions werden, ja? Und zuerst hat er so ein bisschen gezögert, aber ich massiere das jetzt so seit mehreren Wochen in ihn rein, ja. Und jetzt hatten wir diese Woche mit Lagardère. Lagardère ist
großer Sportvermarkter, Fußballvermarkter.
Sportvermarkter, korrekt. Ich glaube auch diverse Sportarten, aber im deutschen Fußballbereich sicherlich der größte Vermarkter. Und diese Woche hatten wir mit Lagardère eine Telefonkonferenz, aufgrund der Corona-Krise ja dann alles immer in Telefonkonferenzen oder statt Zoom-Call sollten wir in Deutschland, glaube ich, eher sagen Teamviewer-Konferenz, hatten wir eine Telefonkonferenz und da haben wir dann ein Angebot gemacht, um Namensgeber des Stadions, das bekannt in der Szene der Traditionalisten als Wedau-Stadion, also vom MSV Duisburg. Da wollen wir Namensgeber werden. Wir haben ein Angebot gemacht für 10 Jahre.
Wow, also okay, das ist auch eine Storyline, die bleiben wir auf jeden Fall im Blick behalten. Dann soll das die Maschinensucher.de Arena werden oder das, der Park? Oder?
Ja, also im Endeffekt ist der MSV Duisburg ist in der dritten Liga, für diejenigen, die jetzt nicht so fußballaffin sind, hier im...
Aber ist, glaube ich, auf Platz 1 oder so, ne?
Ist auf Platz 1, korrekt. Und der Hauptsponsor ist die Firma Schau ins Land, eine lokale Duisburger Firma im Bereich Pauschalreisen, sicherlich von der Corona-Krise existenziell betroffen und da sind, glaube ich, die Eigentümer große MSV-Fans und die haben bisher, sind die Hauptsponsor, also Trikotsponsor und haben das Stadion gesponsert oder sponsern das Stadion, glaube ich, noch bis zum 30.06., das heißt Schau ins Land Arena. Mhm. So. Und ich glaube, die hatten schon vor der Corona-Krise gesagt, dass sie eigentlich nur noch Trikotsponsor bleiben wollen, zumindest mein Verständnis. Und da haben wir gesagt, ja, das ist in der Nähe von Essen, das ist also noch unser Recruiting-Bereich. B, Duisburg, das ist sozusagen, ja, ich sag mal, das ist noch, da kennt man noch Maschinen, ja, da weiß noch mal noch.
Industriestandort traditionell, ja.
Was noch mal so eine echte Werkzeugmaschine ist, das passt also auch zu uns. Und da habe ich dann gesagt, dann, wenn Schau ins Land reisen, da, wenn das frei wird, ja, und Arena finde ich auch gut, maschinensucher.de Arena. Und da habe ich gesagt, wenn der MSV Duisburg jetzt auch Geld braucht, dann sind wir bereit, 5 Jahre Vorkasse zu leisten.
Aber wie viel? Jetzt musst du mal rausrücken. Zahlt ihr dann da 7-stellig für 5 Jahre oder 8-stellig oder 6-stellig?
7-stellig für 5 Jahre.
Okay.
Also 7-stellig für 5 Jahre. Ich glaube, das ist relativ bekannt, dass ich glaube, zumindest vor der Corona-Krise ist mein Verständnis, ein Stadionname in der zweiten Liga so 6.000 bis 650.000 Euro im Schnitt
pro Jahr
und in der dritten Liga ungefähr die Hälfte davon.
Aber könnte ja gut klappen, dass du den Vertrag jetzt noch in der dritten Liga abschließt und dann, je nachdem wie es weiterläuft, der MSV aufsteigt und dann hast du einen Zweitligisten.
Ja, ich glaube, der Plan von uns wäre halt zu sagen, egal ob der MSV absteigt oder aufsteigt, wir machen jetzt ein Preisfest für die nächsten 5 Jahre und wir tragen das sportliche Risiko. Man muss auch ganz klar sagen, für uns ist natürlich auch primär Präsenz vor Ort, Recruiting, Employer Branding. Es, der Wert für uns zu sagen, wenn jetzt der MSV Duisburg irgendwie sportlich mega erfolgreich wird und ich glaube in der ersten Liga, da reden wir über Millionenbeträge für das Stadion-Sponsoring. Da muss man schon ehrlich sein, da muss man sich dann fragen, ob das dann ein lohnendes Investment wäre. Aber aktuell...
Kannst du nicht auch vielleicht doch was auch bei Gelsenkirchen machen? Ich meine, das gilt ja auch für die. Die haben ja auch einen Industriestandort. Und
ja, also ich glaube, das heißt Weltdienstarena. Und ich glaube, da gibt es einen langfristigen, sehr gut dotierten Vertrag. Ich glaube, auf dem Niveau, da boxen wir noch nicht. Ja. Also...
Ich glaube, das wär mir persönlich lieber, weil ich ja auch höre, dass da mein Herzensverein leider aktuell wohl nicht so gut dasteht. Ne?
Ja, da gelten ja zwei Punkte. Also zum einen irgendwie der Herr Tönnies, da ist ja ein Milliardär, Präsident, und ich glaube, bisher hat er in seinem Leben noch keinen echten Euro in den Verein gesteckt, außer mal ein Darlehen zu geben, was er verzinst zurückbekommen hat. Ich glaube, das ist jetzt der Punkt, wo auch mal jemand wie der Herr Tönnies, der Schalke als öffentliche Plattform nutzt, um sich auch selbst zu positionieren, wo der Herr Tönnies mal sagt, jetzt tue ich mal Butter bei die Fische. Und zweitens, das sage ich jetzt auch mal so provokant, ich glaube, der Herr Keller, DFB-Präsident, hat ja auch irgendwie Staatshilfe für Fußballvereine ins Gespräch gebracht. Da muss man ganz klar sagen, er ist ja komplett abstrus, warum jetzt die Lidl-Kassiererin irgendwie das 15-Millionen-Gehalt von Thomas Müller zahlen soll oder, keine Ahnung, was verdient man bei Schalke, 7-8 Millionen als Spieler.
Manu Neuer hat jetzt 24 Millionen gefordert. Also Ex-Schalker, der Manu aus Schalke, 24 Millionen im Jahr. Crazy.
Ich sag nur, also daher, ich glaube, auch bei Fußballvereinen gilt, letztendlich, da gibt es ja teilweise auch schon Gesellschafter, teilweise sind ja die Vereine auch ökonomisch zu 90-95% im Besitz von Gesellschaftern, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund. Da ist dann nur eine Differenzierung zwischen, platt gesagt, zwischen stimmrechtslosen Anteilen und stimmrechtsbezogenen Anteilen, also diese 50,1-Regel. Aber auch da gilt, was ich vorher gesagt habe, der Staat sollte nicht die Gehälter von Millionären retten oder sondern sollte auch da dann einfach dafür sorgen, dass da neue Gesellschafter kommen.
Hat denn zumindest Duisburg, ich habe da gar keinen Blick drauf, besser gewirtschaftet? Also sind die auch jetzt akut?
Ich glaube, jeder Drittligaverein, also muss man zum Verständnis für die Hörer, jeder Drittligaverein ist natürlich davon abhängig von den sogenannten Spieltagseinnahmen, weil die Medieneinnahmen nicht so relevant sind. Das heißt, jeder Drittligaverein ist durch die Krise hart betroffen, sicherlich auch der MSV Duisburg, und daher auch unser Angebot, dass wir sagen, wir sind bereit, 5 Jahre Vorkasse zu leisten, damit die Liquiditätssituation, ist jetzt auch schon eine Stunde der Podcast, da wird die Zunge so ein bisschen trocken, damit die sicherzustellen. Und das ist ja auch dann halt die Möglichkeit zu sagen, bevor die Politik, die Stadt Duisburg den Verein retten muss, kann das mit unserem Geld geschehen, dann kriegen wir halt im Endeffekt den Stadionnamen.
Aber guckst du dir das tiefer an, die Bilanzen? Weil ich meine, rein theoretisch, jetzt, ich habe wirklich keine Ahnung davon, aber wenn man sich das überlegt, ihr gebt da jetzt viel Geld rein, der Verein, oder es stellt sich heraus, dass niemand mehr vor Publikum spielen kann jetzt bis Ende des Jahres, dann fehlen denen ja nun signifikant mehr Einnahmen, als ihr da jetzt geben könnt oder würdet. Dann investierst du da möglicherweise in eine Firma, die in ein paar Monaten, sagen wir mal, insolvent sein könnte?
Ja, meine These ist, also wir würden natürlich sicherstellen, dass wir den Stadionnamen unabhängig davon behalten. Also das muss man halt vertraglich sicherstellen.
Aber dann spielt er nachher irgendwie ein Siebtligist.
Das ist ein Risiko, was man eingehen würde. Meine persönliche These ist es, dass dann halt sich neue Gesellschafter auftun für den Verein und den dann halt entsprechend machen. Ich glaube, die DFL, der DFB sollte nicht nach Staatsgeldern rufen, sondern sollte halt dann erlauben, dass da halt dann auch private Gesellschafter Geld geben können, was ja jetzt auch schon zum Großteil der Fall ist. Und das wäre auch mein Ding. Ich glaube, der Standort Duisburg ist ein Standort eigentlich mindestens für Zweitligafußball. Und ich glaube, dann findet sich da sicherlich eine Lösung. Aber wir würden jetzt zumindest kurzfristig mit unserem Angebot da bei der Liquidität helfen. Wir finden das eigentlich auch, wie gesagt, ein tolles Stadion.
Wie viele Menschen sind da so am durchschnittlichen Spieltag aktuell?
Ja, ich glaube, es hängt immer ein bisschen vom Gegner ab. Hängt natürlich auch davon ab, ob es dann die dritte oder die zweite Liga ist. Hängt davon ab, wie relevant das Spiel ist. Ich glaube, da ist schon eine hohe Varianz. Ich glaube, in der dritten Liga, das darf man nicht vergessen, das ist schon die dritte Liga. Ja, das ist schon wirtschaftlich dann herausfordernd. Und dann.
Aber sag mal, sind eher so 15.000, 20.000 oder sind da noch? Oder?
Ich muss jetzt sagen, ich habe die letzten Spiele gar nicht angeschaut. In den kritischen Spielen war es dann teilweise auch mal voll. Ich müsste jetzt nochmal selbst...
Wie groß ist denn die Kapazität des Stadions?
Das ist ja 30.000 ungefähr, knappe 30.000.
Wow, okay, das ist ja schon auch... Schlecht.
Aber du siehst ja jetzt hier auch, jetzt wenn die Hörer sagen, Mensch, warum hat der Sven jetzt die ganzen detaillierten KPIs nicht drauf? Zum Schluss geht es uns darum, da halt lokal präsent zu sein. Wir hatten ja auch mal mit OMR darauf geboten, Trikotsponsor von Rot-Weiß Essen zu werden.
Ja, das wäre auch geil geworden. Das wäre auch cool geworden. Das war schon vor zwei Jahren, ne?
Ja, vor 2 Jahren, wo wir gesagt haben, für uns aus Recruiting-Gründen. Also daher, schauen wir mal. Wir bleiben dran mit dem OMR-Podcast. Aber wenn jetzt hier Lokaljournalisten sind, die das gehört haben, mit mir ein Interview machen wollen, Sven.Schmidt @maschinensucher.de.
Ich mache auch gerne jede Intro. Also,
ja, gerne Sven.schmidt@maschinensucher.de. Und übrigens, was auch ist, ganz klar, das könnt ihr euch ja denken, wenn wir bereit sind, 5 Jahre Vorkasse zu leisten. Wir haben keinen Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt und entgegen meiner Aussage von vor 5 Wochen stellen wir jetzt auch Leute im Homeoffice ein. Wir suchen weiter einen Top-iOS-Entwickler in Festanstellung. Also daher bitte, bitte bewirbt euch. Wir haben gerade die 4. Etage, bauen wir gerade auf. Wir wollen wachsen, wir wollen investieren, wir suchen gute Leute. Also daher.
Und Essen hat sehr schöne Gegenden, das kann ich sagen. Das ist wirklich, da kenne ich mich wirklich aus, da bin ich geboren, ja. da habe ich 20 ja. Jahre gelebt.
Und gibt auch noch, wie der geneigte OMR-Leser weiß, sehr guten Einzelhandel in Essen, das ist die Westermeier-Dynastie, korrekt?
Ja, genau, meine Mutter hat natürlich einen Geschenkartikelladen, der ist ja auch jetzt vor kurzem bei uns anderweitig gefeatured worden, im Essener Vorort, aber okay, ob das jetzt jedem gefällt, das weiß ich nicht so genau.
Ja, ich glaube, wir sind jetzt schon fast...
Ja, wir sind durch eigentlich, wir müssen Schluss machen.
Wir müssen Schluss machen, ja, vielen Dank an die Hörer und heute aufgenommen ist ja in der Corona-Krise immer wichtig. Samstag, 18. April, morgen geht der Podcast live. Ja. Man sollte also einen Zeitstempel drauf machen, weil viele Aussagen ja auch sozusagen so im gewissen zeitlichen Rahmen stehen.
Perfekt. Sven, ich danke dir für deine Zeit am Samstagvormittag. Pass auf dich auf und ich hoffe, bis auch eines Tages mal wieder in live und echt und ansonsten sprechen wir uns über die nächsten Tage wieder hier im Podcast.
Gerne, vielen Dank.
Ciao, ciao. Tschüss. Bevor alles vorbei ist, haben wir noch einen neuen Podcast für euch. Wobei, das ist gelogen. Eigentlich haben wir 4 in einem. Das ganze Projekt heißt OMR Education und versucht, all die Weiterbildungs- und Fortbildungsangebote, die es bei uns so gibt, jetzt in Podcast-Format zu übertragen. Die 4 Formate sind Ask André, das kennt der eine oder andere vielleicht schon, SEO-Legende, Digitalunternehmer André Alper, beantwortet eure Fragen und gibt ganz operative Tipps rund um digitales Marketing. Das 2. Format heißt Think with Tarek. Tatsächlich About You-Gründer, CMO of the Year, OMR-Podcast-Stammgast Tarek Müller nimmt euch mit in seine Gedanken zu Digitalstrategien. Und dann gibt es das Format OMR Report, wo analog zu den Reports, die bei uns erscheinen, weiter gedacht wird, Fragen beantwortet werden, tiefer reingegangen wird. Und dann gibt es noch den Deep Dive, der auch analog ist zu dem, was wir als Deep Dive in der echten Welt hier veranstalten. In den beiden Formaten ist mein Kollege Rolf Herrmann der Gastgeber. Rolf ist bei uns Chefredakteur für alle Weiterbildungs- und Studienprodukte. Und ich glaube, insgesamt haben wir da ein Wahnsinnspaket. Mehr Unterhaltung und mehr Weiterbildung vor allen Dingen geht nicht im Podcast. OMR Education, vor allem noch alles umsonst, kann fast nicht sein. Also bitte abonniert den OMR Education Channel und damit ihr wisst, was auf euch zukommt, hier ein kleiner Vorgeschmack aus Think with Tarek. Die Folge erscheint eigentlich erst morgen, am Montag. Hier könnt ihr schon mal ein bisschen reinhören, worum es da so geht.
Das sind also die 3 Säulen zusammengefasst. Säule 1 Publishing, Säule 2 Storytelling, Säule 3 Story Creating. Und über diese 3 Säulen letztendlich versuchen wir Social Media zu bespielen und diese massenmediale Reichweite auch aufzubauen, die TV heute nicht mehr aufbauen kann.
Und das klingt bei dir jetzt so einfach locker flockig. Und es gibt ja auch immer diese Buzzwords wie Kreativität, Authentizität, du musst Emotionen all dem erzeugen. Warum glaubst du, tut sich ein Großteil der Marken und Brands draußen so schwer damit?
Ja, ich glaube, es hat mehrere Gründe. Zum einen muss man, glaube ich, sich damit abfinden, dass man als Marke nicht mehr alles unter Kontrolle hat. Also bei einem TV-Spot ist es so, man hat als Marke alles unter Kontrolle. Man erarbeitet monatelang Konzepte, hat eine Corporate Identity und die wird bis auf die letzte Nanosekunde im Spot durchgezogen. Alles ist perfekt. Wenn man mit Content-Creatern zusammenarbeitet, muss man sich, glaube ich, damit abfinden, dass man denen letztendlich Häppchen rüberwirft und sie daraus selbst etwas machen, was ihrer Sprache entspricht. Also viel mehr so aussieht wie der Content und quasi die Corporate Identity des Influencers, gar nicht unbedingt wie der Marke. Und ich glaube, damit muss man fertig werden als Marketeer, dass halt nicht immer die eigene CI eingehalten wird. Und ich glaube, das ist einfach für viele Marken auch noch schwierig, sich davon zu lösen, letztendlich nicht mehr alles unter Kontrolle zu haben, was über die eigene Marke berichtet wird, sondern im Gegenteil ist sogar aktiv zu pushen, dass andere Leute relativ frei über die eigene Marke berichten und man dafür sogar teilweise auch noch Geld bezahlt. Das ist, denke ich, Punkt 1. Punkt 2 ist, denke ich, auch, dass viele Firmen zu zurückhaltend da drin sind. Also wir erleben das oft in der Zusammenarbeit bei unseren Events. Da haben wir auch viele Drittmarken, die sich dort auch selbst darstellen, indem sie, wir nennen das die About You Gallery, haben quasi so eine Art Seitenevent auf unseren Events schaffen, wo Marken so ihr eigenes kleines Event letztendlich machen können und davon profitieren können, dass die ganzen Content Creator und Leute mit Reichweite eh vor Ort sind. So, dass ich da immer wieder erlebe, dass Leute halt sagen, ja, sie wollen mal mit irgendwie 1, 2, 3.000 Euro irgendwas testen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist halt wie, wenn man mit 2, 3.000 Euro mal TV testen wollte. Also da passiert halt einfach schlichtweg nichts. Der Spot wird scheiße. Man kann halt auf D-Max um 3 Uhr morgens irgendwie was schalten. Ja, was halt der Junior halt selbst in irgendeinem 3D-Programm zusammengeschustert hat. So, und dann braucht man sich nicht wundern, dass halt weder Traffic irgendwie ausschlägt, noch halt irgendwas passiert, noch irgendwer sich meldet und sagt, wow, wie cool war das denn? Also auch letztendlich diese moderne Bespielung von Social Media erfordert eine professionelle Produktion und erfordert halt auch Budgets. So, man darf halt nicht glauben, dass man einerseits Millionen ins TV wirft und dann mit 2.000, 3.000 Euro im Social Media eben denselben Effekt generiert, sondern das ist halt eben auch teuer in Anführungsstrichen, beziehungsweise erfordert halt eben die gleiche Liebe und Hingabe und eben auch ähnliche Budgets, wie das eben TV auch erfordert hat, wenn man eben auch ähnliche oder sogar höhere Effekte erzielen möchte.
Investiert ihr budgetmäßig genauso viel in so einen?
Der OMR Education Podcast. Heute Think with Tarek.